Die Candidate Journey, der Podcast von For Success Technology. Wir sprechen gemeinsam mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Recruiting-Welt über alle Themen rund um die Candidate Experience. Los geht's!
In Hessen sagt man Gude und Grüße hier aus dem For Success Podcast Studio in Taunusstein. Lasst uns in die neue Folge starten. Es geht heute um das Thema Arbeitsrecht, ein Thema, das im HR-Alltag immer eine Rolle spielt, wenn es um Kündigungen geht, um Restrukturierung, um Mitbestimmung, Stichwort AGG oder auch Gesetzesänderungen oder eben ganz aktuell um die Frage, wie funktioniert Recruiting eigentlich rechtssicher? Und genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich meine heutige Gästin. Angela Emmert ist Rechtsanwältin bei CMS mit Schwerpunkt im Arbeitsrecht. Sie begleitet Unternehmen genau dort, wo strategische HR-Entscheidungen auf rechtliche Realität treffen. Was ich da besonders spannend finde, ist, ihre Arbeit ist extrem nah an der Praxis. Es geht nicht nur um Paragraphen, sondern eben auch um ganz konkrete Fragen, nämlich wie gestalte ich Bewerbungsprozesse rechtssicher? Was muss ich bei internationalen Recruiting-Strukturen beachten und wie bekomme ich eigentlich Geschwindigkeit im Hiring und Compliance unter einen Hut? Und gerade mit Blick auf HR Tech und moderne Recruiting-Prozesse wird das Thema ja immer relevanter. Und genau da bringt Angela eine sehr klare, strukturierte und lösungsorientierte Perspektive mit. Liebe Angela, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Magst du dich selbst noch kurz vorstellen?
Ja, Gude, lieber Michael. Auch wenn ich aus Köln mit dem Gude nicht ganz so vertraut bin, aber ich mag das aus dem Frankfurter Raum. Sehr gut. Ja, du hast mich schon so toll vorgestellt, da möchte ich nur ganz wenige Punkte noch ergänzen. Ich bin seit 26 Jahren begeisterte Arbeitsrechtlerin und vertrete ausschließlich auf Arbeitgeberseite. Wir sind bei CMS, ich bin Partnerin in einer großen Sozietät und wir sind bei CMS so rund 800 Anwälte, die so in allen Rechtsgebieten beraten und unterstützen, sind international auch breit aufgestellt mit rund 3000 Kolleginnen und Kollegen, die also alles abdecken, was so Unternehmen begleitet und herausfordert. Und unsere Herausforderungen im Arbeitsrecht, du hast es schon angesprochen, sind neben den Restrukturierungen, die ja bedauerlicherweise im Moment umfangreich vorzunehmen sind, aber auch so spannende Themen wie jetzt die Entgelttransparenz, die wir begleiten, die ja auch die Recruitment-Prozesse ganz massiv mit begleiten und beeinflussen wird.
Ja, danke dir. Schön, dass du da bist. Ja, du hast es gerade schon gesagt, aktuell wird in unserer Branche sehr viel über Entgelttransparenzrichtlinie und Entgelttransparenzgesetz gesprochen. Kannst du uns da mal ins Thema holen? Was geht's denn da genau?
Ja, der europäische Gesetzgeber hat quasi 2023 eine Entgelttransparenzrichtlinie erlassen. Das heißt, man möchte da nochmal ganz massiv vorgehen gegen die unterschiedliche Vergütung zwischen Männern und Frauen. Also um dieses Entgeltgefälle, was zwischen den Geschlechtern besteht, aufzugreifen. Wir hatten 2022, um euch mal mit ein paar Zahlen totzuschlagen sozusagen, hatten wir noch immer einen sogenannten Gender Pay Gap innerhalb Europas von 12,7%. Und man könnte ja meinen, Deutschland würde besonders gut abschneiden an dem Thema. Das tut es leider nicht. Deutschland lag 2022 noch bei 18%. Das ist allerdings der unbereinigte Gender Pay Gap. Wenn man es runterbricht, also Teilzeitthemen rausrechnet und so weiter, haben wir in Deutschland immer noch ein Gender Pay Gap von 7%. Das ist ja relativ viel, wenn man sagt, dass dieser Unterschied letztlich am Geschlecht anknüpft.
Ja, das sind natürlich dann absolut sinnvolle Ziele, das zu reduzieren. Und na, es ist mehr als Zeit, dass der Gender Pay Gap reduziert oder gar geschlossen wird. Aber warum ist das denn gerade jetzt so intensiv Thema und wird so intensiv diskutiert und ist überall präsent gerade?
Ja, also das ist aktuell deshalb so präsent, weil diese Entgelttransparenzrichtlinie ganz konkrete Vorgaben und Handlungsvorgaben für die Unternehmen entwickelt hat und beschrieben hat. Jetzt gelten die vom Grundsatz her erst, wenn der deutsche Gesetzgeber die umgesetzt hat. Aber zu diesen Maßnahmen, die dann der Gesetzgeber einführen oder umsetzen muss, gehören zum Beispiel Vorgaben zum Bewerbungsverfahren, ganz individuelle Auskunftsansprüche der Arbeitnehmer, Informations- und vor allen Dingen auch Berichtspflichten der Arbeitgeber, dann verschiedene Vorgaben, wann die Arbeitnehmervertreter zu beteiligen sind. Und der nationale Gesetzgeber ist gehalten, eben all diese Pflichten durch erhebliche Sanktionen zu begleiten.
Und du sprichst jetzt von der Richtlinie. Wir haben doch schon ein Entgelttransparenzgesetz. Reicht das da nicht?
Absolut richtig. Ja, wir haben ein Entgelttransparenzgesetz und das sogar schon seit 2017, also eigentlich schon eine ganze Weile. Man sollte meinen, das müsste doch eigentlich dazu führen, dass man die Entgeltgleichheit herstellen kann. Aber die Vorgaben gehen deutlich über dieses schon bestehende Gesetz hinaus. Also die Richtlinie gibt sehr konkret vor, was noch der Gesetzgeber umzusetzen hat. Und das ist weit mehr, als unser aktuelles Entgelttransparenzgesetz vorsieht. Das heißt, unser deutscher Gesetzgeber muss aktiv werden und das ziemlich zügig, denn die Richtlinie sagt, dass die Nationalstaaten, also alle europäischen Staaten, diese Vorgaben der Richtlinie schon bis zum 7. Juni, das heißt, das ist ja schon bald, wenn ich auf den Kalender gucke, umgesetzt haben. Müssen.
Okay, verstehe. Das heißt, das ist optional und könnte mit dann also auch Pflicht und Unternehmen müssen da ja aktiv werden. Und, aber das Gesetz dazu, gibt es das dann schon?
Nee, wir haben noch nicht mal einen Entwurf bislang. Also wir haben das alte Entgelttransparenzgesetz, da hatte ich ja schon gesagt, das reicht noch nicht, um die Vorgaben zu erfüllen. Und das neue Gesetz oder die Anpassung des bestehenden Gesetzes, die liegen noch nicht mal als Entwurf vor, was ja dann umso knapper wird, wenn man sich vorstellt, bis zum 6. Juni ist ja nicht mehr so allzu viel Zeit. Zuständigkeit haben wir hier beim Familienministerium, weil das zuständig ist für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und die sind natürlich in enger Abstimmung auch mit dem Arbeitsministerium, wo eigentlich die arbeitsrechtlichen Gesetze entworfen werden. Aber noch haben wir kein Gesetz und müssen uns die Richtlinie anschauen.
Da rauchen da wahrscheinlich gerade die Köpfe in Berlin.
Das denke ich auch.
Aber wenn es da noch keinen Entwurf gibt, macht es denn jetzt überhaupt schon Sinn, über Pflichten aus der Richtlinie zu sprechen?
Ja, das ist ein guter Punkt, den du ansprichst. Denn viele Unternehmen lehnen sich noch ein bisschen zurück und sagen, na, ich warte mal, bis das Gesetz kommt. Die Herausforderung besteht nur darin, dass die Richtlinie, anders als sonst Richtlinien, sehr, sehr, sehr konkrete Vorgaben macht. Das heißt, an den allermeisten Stellen hat unser nationaler Gesetzgeber gar keine Möglichkeit mehr, irgendwas anderes zu regeln, als ganz konkret schon in der Richtlinie drinsteht. Und wir haben also wenig Spielraum für eine abweichende Umsetzung und die Anforderungen sind sehr hoch. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal das Beispiel nehmen, dass wir nicht nur für gleiche Tätigkeit, sondern eben auch für gleichwertige Tätigkeit gleiche Vergütung zahlen müssen, bestimmt die Richtlinie sehr konkret, wie diese Gleichwertigkeit zu bestimmen ist für eine Tätigkeit.
Das klingt kompliziert und du hast ein gutes Stichwort genannt, konkret. Ne? Ich bin ja weniger der Theoretiker, sondern ein Praktiker, der dann Dinge umsetzt. Kannst du das mal ganz konkret erklären, um welche Kriterien es da eigentlich genau geht?
Ja, die Richtlinie, die sagt das sehr, sehr konkret. Die sagt, vier Kriterien müssen bei der Bestimmung der Gleichwertigkeit berücksichtigt werden. Das sind zum Ersten die Kompetenz, das ist die Belastung der Mitarbeitenden, die Verantwortung, die die Mitarbeitenden tragen und die Arbeitsbedingungen. Und die Richtlinie sagt, man kann bei der Bestimmung der Gleichwertigkeit auch noch weitere Kriterien berücksichtigen. Aber die vier vorbenannten, die müssen auf jeden Fall Berücksichtigung finden, wenn ich Vergütungsstrukturen aufstelle und wenn ich schaue, welche Tätigkeit ist gleichwertig.
Ich finde es ein bisschen lustig, weil der Name Entgelttransparenzgesetz ist ein bisschen missverständlich.
Ja.
Ich habe schon Stimmen gehört, die dann fälschlicherweise interpretieren, dass es darum geht, dass alle wissen sollen und dürfen, was jeder andere verdient, im Sinne von Transparenz. Ein besserer Name wäre da vielleicht Entgeltgleichheitsgesetz gewesen, aber das geht an der Stelle zu weit. Ich stelle mir das Ganze wirklich komplex vor. Ne? Wie bewerte ich gleiche Arbeit oder wie schaffe ich diese Gleichheit? Gleiche Jobs lassen sich ja noch relativ einfach vergleichen, aber was wirklich gleichwertig ist, wird bestimmt schnell schwierig. Entspricht das dann überhaupt bisheriger Praxis im Entgeltsystem?
Also auf die Transparenz können wir ja gleich noch mal ein bisschen eingehen, aber du sprichst es genau richtig an. Diese Frage der Gleichwertigkeit ist ein super komplexes Thema. Denn letztendlich müssen die Unternehmen Vergleichsgruppen entwickeln und schauen, wer macht denn eine gleichwertige Tätigkeit. Und ich denke, neben den Berichtspflichten ist das eine der größten Herausforderungen für die Unternehmen, nämlich genau zu schauen, was ist denn genau die gleichwertige Tätigkeit. Zudem haben wir in den bisherigen Vergütungssystemen, zum Beispiel auch in vielen Tarifverträgen, Faktoren wie Belastung und Arbeitsbedingungen nicht zwingend 1:1 analytisch abgebildet. Und die Richtlinie erwartet eben, dass diese Kriterien auch in der Bestimmung der Gleichwertigkeit Berücksichtigung finden. Und dann kommt noch was Dramatisches hinzu, also ohne es jetzt überdramatisch machen zu wollen, aber die Richtlinie sieht aktuell keine sogenannte Privilegierung der Tarifverträge vor. Das heißt, nur weil ich als Unternehmen einen Tarifvertrag anwende, heißt das noch nicht, dass ich damit aus der Entgelt Diskriminierung bin. Also nur weil ich einen Tarifvertrag anwende, heißt das nicht, dass es diskriminierungsfrei ist, sondern die Richtlinie verlangt, dass auch die Tarifverträge sich an diese Kriterien halten und sich danach messen lassen.
Das finde ich auch super spannend, weil viele berufen sich ja auf die Tarifverträge, ne, wo eigentlich alles geregelt sein sollte. Aber das heißt an der Stelle, dass tarifliche Entgeltstrukturen nicht vor dem Vorwurf schützen, eine unzulässige Entgeltdifferenzierung zwischen den Geschlechtern zu haben.
Absolut. Und tatsächlich, es gibt eine ganze Reihe Tarifverträge, auch gerade ältere Tarifverträge, denen kann man es auch als Laie quasi ansehen. Da wird man sicherlich nochmal aktiv werden können. Aber die Frage ist halt, genügen insgesamt die Tarifverträge den Vorgaben der Richtlinie? Das wird man sehen. Und zudem, das habe ich in Unternehmen ganz häufig, selbst wenn ich einen Tarifvertrag anwende, habe ich ganz häufig zusätzlich über dem oder außerhalb des Tarifvertrags liegende Kriterien oder Zulagen, die dann natürlich auch in die Bemessung der Entgeltgleichheit einzubeziehen sind. Also du siehst, auf Arbeitgeberseite gibt es einiges zu tun, um den Themen gerecht zu werden.
Kann dann eine Klassifizierung von Gruppen aufgrund von internen Grades oder eben den klassischen Gruppierungen erfolgen, sowas wie Junior, Medior, Senior und so weiter?
Ja, also grundsätzlich kann man auch die internen Grades und die internen Maßnahmen oder Einordnungen berücksichtigen. Gerade auch Seniorität ist ein Kriterium, was die Vergütung mit beeinflusst. Wichtig ist nur, dass auch die internen Grading-Systeme diese vier Kriterien der Richtlinie berücksichtigen. In unserer Beratung nutzen wir ein Tool, was wir bei CMS entwickelt haben, um eben genau diese Vergleichbarkeit zu analysieren und auch zu schauen, ob interne Systeme in Unternehmen, ob die den Richtlinien genügen und dann natürlich auch zu schauen, ob auch die eigene Systematik dann auch vollständig angewendet wurde.
Das klingt total spannend. Du sprichst ein Tool an. Für mich als Techie ist das total logisch, da ein Tool drüber zu legen. Kannst du uns darüber was erzählen? Was hat es damit auf sich mit dem Tool? Um was geht es da genau und wer hat da was entwickelt?
Ja, also ich kann deine Begeisterung als Techie total gut verstehen. Für uns als Juristen ist das immer eher ein Buch mit 7 Siegeln. Deswegen ist es gut, dass wir bei uns bei CMS auch Experten haben, die Tools entwickeln und uns in unserer anwaltlichen Beratung unterstützen mit den technischen Lösungen. Und so haben wir schon angefangen, schon vor mehr als einem Jahr, dass wir gearbeitet haben an einem Tool, was die Unternehmen und uns in der Beratung dabei unterstützt, eben diese Gleichwertigkeit zu ermitteln. Das heißt, wir haben datenbasiert dann gemeinsam mit dem Unternehmen die Möglichkeit, einzelne Jobs zu kategorisieren und zu schauen, welche Vergleichbarkeitsebenen haben wir und dann eben im Abgleich mit den teilanonymisierten Personaldaten zu schauen, passt das in der internen Systematik? Habe ich Abweichungen? Habe ich unter Umständen auch einen Gender Pay Gap, den ich beseitigen muss oder schauen muss, gibt es dafür eine Erklärung oder eine Rechtfertigung? Und mit unserem Tool, und damit sind wir ganz ursprünglich gestartet, haben wir dann auch die Möglichkeit, die Daten zu ermitteln, die wir zwingend brauchen, um dann später den Berichtspflicht zu genügen.
Das klingt ja prädestiniert für ein Tool, also, das zu vergleichen, zu berechnen, super spannend. Vielleicht kannst du das Tool in unserem Webinar am 13.05. nochmal genauer zeigen. Wir sind ja hier in einem Audioformat unterwegs, da kann man Tools schlecht mit Bildschirmteilen präsentieren, aber im Webinar wäre dann eigentlich ein super Zeitpunkt, da nochmal genauer reinzuschauen.
Ja, super gerne und vor allen Dingen zu dem Thema gibt es inhaltlich so viel zu sagen, da können wir dann vielleicht auch nochmal das eine oder andere rechtliche Thema aufgreifen. Sehr gerne.
Das wäre super, ja. Cool. Ja, und du sagst, Unternehmen müssen das umsetzen, da will ich auch nochmal konkreter werden. Das gilt ja sicher nicht für jedes Unternehmen, also nicht der kleine Familienbetrieb um die Ecke, die Bäckerei, die Metzgerei. Du hast es vorhin schon mal kurz angesprochen, aber lass uns nochmal ganz konkret werden. Für wen gelten die Regelungen eigentlich ganz genau?
Also die Richtlinie als solche sieht gar keine Schwellenwerte vor. Das heißt, die gilt auch, was die Vorgabe der gleichen Bezahlung für gleiche oder gleichwertige Tätigkeit angeht, gilt sie auch im mittelständischen Unternehmen, aber auch im kleinen Familienbetrieb. Das heißt, ich habe keine Mindestunternehmensgröße, um Entgeltgerechtigkeit herzustellen. Aber, und das ist vielleicht etwas beruhigender für die Unternehmen, die ganzen Berichtspflichten, die in der Richtlinie vorgesehen sind, die knüpfen erst an eine bestimmte Unternehmensgröße an und die beginnt für die Unternehmen ab 100 Mitarbeitenden. Da wird man auf Kopfzahlen abstellen müssen. Und für die kleineren Unternehmen, also 100 bis 149 Mitarbeiter, haben wir die Berichtspflichten erst bis 31, also 2031 zu erfüllen. Aber schon für Unternehmen ab 250 Mitarbeitenden, die müssen praktisch bis Mitte nächsten Jahres Berichtspflichten erfüllen und brauchen dafür natürlich die Daten diesen Jahres. Deswegen ist es so wichtig, dass die Unternehmen jetzt anfangen, diese Daten zu sammeln.
Ja, mega spannend. Also da betrifft es uns bei For Success auch, ne? Und natürlich ist auch das Thema uns auch sehr, sehr wichtig, dass wir da Gleichheit und Transparenz haben. Und wenn ich dich so höre, betrifft das tatsächlich mehr Unternehmen, als ich mir eingangs vorgestellt hätte. Und bei solchen Gesetzen denkt man vielleicht dann eher an die Konzerne oder die großen Mittelständler, aber das ist super, dass es dann untergeht bis wirklich ein kleines Unternehmen. Über die Berichtspflichten wollen wir aber sprechen. Worauf genau beziehen sich denn die Berichtspflichten, die euer Tool dann auch abdeckt? Es gibt doch jetzt aktuell sicher auch schon Berichtspflichten. Und ändert sich das dann?
Ja, absolut. Du hast vollkommen recht. Du bist perfekt im Thema. Also auch das aktuelle Gesetz sieht bereits einige Berichtspflichten vor. Die sind aber sehr, sehr allgemein gehalten und eher in die Richtung gehen, was tun wir als Unternehmen, um die Entgeltgleichheit herzustellen. Die Richtlinie gibt wiederum ganz konkret vor, dass ganz konkrete Angaben zu den Durchschnittsentgelten zu liefern sind, ganz konkrete Angaben zu den Entgeltmedianen liefern sind. Das heißt, für das Durchschnittsentgelt muss ich das geschlechtsspezifische Entgeltgefälle darstellen. Ich muss das auch im Hinblick auf ergänzende und variable Bestandteile darstellen. Und ich muss es innerhalb von Arbeitnehmergruppen darstellen, aufgeschlüsselt nach Grundgehalt sowie ergänzenden variablen Bestandteilen zum Beispiel. Und das bezieht sich jetzt erstmal nur auf das Durchschnittsentgelt. Dieselbe oder eine ähnliche Aufgliederung habe ich in der Richtlinie, dass ich auch zum Medianentgelt das geschlechtsspezifisch ermitteln muss und mitteilen muss. Und das auch wieder aufgegliedert nach dem Entgeltgefälle auch wiederum für ergänzende und variable Bestandteile. Da wird man sehen, wie der Gesetzgeber das im Einzelnen auseinanderklamüsert sozusagen. Aber da gibt die Richtlinie, wie gesagt, schon sehr, sehr konkrete Vorgaben. Ich muss den Anteil der Arbeitnehmer in jedem Entgeltquartil bestimmen. Ich soll angeben, welcher Anteil der Mitarbeiter variable und zusätzliche Vergütungsbestandteile erhält. Also es gibt eine ganze Reihe von Vorgaben, die die Richtlinie macht, mit dem Ziel, eben durch diese, und jetzt kommen wir zu dem Begriff Entgelttransparenz, also durch diese Transparenz, Anknüpfungspunkte zu schaffen, dass eben eine Entgeltgleichheit herbeigeführt wird, sei es, weil eben die Berichte an die Arbeitnehmer gehen, an die Arbeitnehmervertreter, an die Aufsichtsbehörde, wobei aktuell wissen wir noch nicht mal, wer da Aufsichtsbehörde sein soll. Das wird dann der nationale Gesetzgeber angeben müssen. Aber wichtig ist, dass eben diese oder nach Vorstellung der Richtlinie eben diese Transparenz, diese Berichte unter anderem dazu führen, dass eben auch die Mitarbeitenden ihre Rechte geltend machen können.
Also es klingt super spannend, aber es klingt auch nach einer großen Herausforderung.
Ja.
Wenn ich mir manche Unternehmen vorstelle, die vielleicht auch nur knapp an der 100er-Marke sind, vielleicht auch im letzten Jahr stark gewachsen sind durch eine Innovation oder irgendwas, die haben vielleicht die Strukturen und die Prozesse noch gar nicht so aufgebaut, um das so beim Erfassen und Berichten zu können. Also es wird bestimmt eine Herausforderung, da auch die Stichtage zu halten. Du hast ja auch schon gesagt, ne, für kleinere Unternehmen sind die Zeiträume auch länger angesetzt. Trotzdem kann es eine Herausforderung werden. Mir fällt spontan eine Frage ein, die ich da interessant finde. Wenn man über Gesetze, über Pflichten, über Vorgaben spricht, dann gibt es eigentlich auch immer Strafen. Ist da schon was bekannt, wenn ich dann die Stichtage oder die Pflicht nicht einhalte? Gibt es dann eine Geldsumme, die ich als Strafe zahle? Also kann ich mich vielleicht rauskaufen im negativen Sinne? Oder gibt es da schon was vom Gesetzgeber?
Also grundsätzlich sieht die Richtlinie auch davor, dass der nationale Gesetzgeber ganz strenge Vorgaben machen muss, damit eben sichergestellt ist, dass die Vorgaben der Richtlinie eingehalten werden und die Vorgaben, die dann das Umsetzungsgesetz bringt. Noch wissen wir nicht, was da kommt. Das bleibt dem Gesetzgeber tatsächlich vorbehalten, da Strafen oder Ordnungswidrigkeiten zu bestimmen. Was wir aber auf jeden Fall haben, und das haben wir tatsächlich auch jetzt schon, einen Schadenersatzanspruch. Mit der Richtlinie wird eine Umkehr der Beweislast herbeigeführt werden, aber wir haben auch aktuell schon Rechtsprechung, die sehr weit reicht und das Bundesarbeitsgericht auch recht kürzlich entschieden hat, wenn ich als Mitarbeiter geltend mache, dass jemand, der eine gleiche Tätigkeit oder auch gleichwertige Tätigkeit macht, deutlich mehr verdient vom anderen Geschlecht, dann muss ich als Arbeitgeber erklären und darlegen und auch beweisen, warum das gerechtfertigt ist und auf welchen Gründen dies beruht. Also da ist auch aktuell schon ganz grundsätzlich relativ viel Sanktionsmöglichkeit im Sinne von Umsetzung durch die einzelnen Arbeitnehmer.
Mhm. Und der Easy Way Out, den gibt es da nicht an der Stelle, und das ist ja auch gut so. Es gibt so die urbane Legende bei der Agentur für Arbeit. Man hat ja auch eine Meldepflicht. Wenn man eine gewisse Unternehmensgröße hat, muss man die offenen Vakanzen bei der Agentur für Arbeit melden. Das fließt ja dann auch in die Bundesstatistiken ein über Arbeitslosenzahlen, Beschäftigungszahlen und so weiter. Und da gab es lange Zeit einen Trick, dass man einfach dann gerne sich quasi rauskaufen konnte, eine gewisse Summe halt an Strafe zahlt und dann das einfach nicht machen muss. Und das ist natürlich nicht im Sinne des ganzen Konstrukts, ne? Und gut, dass es das hier nicht so einfach gibt.
Ja, das bleibt abzuwarten, was der nationale Gesetzgeber dann an Bußgeldern oder Ordnungswidrigkeiten vorsieht. Wobei, auch da, man muss sehen, gerade Unternehmen, die im Bereich öffentlicher Auftragsvergabe liegen, da kann natürlich auch ein geringes Bußgeld schnell große Folgen haben, weil das dann wiederum in die ganze Überlegung einfließt, bin ich noch qualifiziert, an der öffentlichen Auftragsvergabe teilzunehmen oder bin ich womöglich ausgeschlossen aufgrund von erheblichen Bußgeldern. Also das wird man abwarten müssen, was der Gesetzgeber da an Überlegungen entwickeln wird.
Genau, ja, und aber auch gerade beim Thema Gleichstellung, Transparenz, Gender Pay Gap, ich finde, da sollte man auch keine Spielchen machen, ne? Das ist ein absolut wichtiges Thema. Genau, ja, und jetzt haben wir über die Berichtspflichten gesprochen und die gelten ja frühestens ab dem nächsten Jahr, also da ist jetzt nichts Akutes. Bestehen aber ab dem Juni dann gegebenenfalls schon Auskunfts- oder Anpassungsansprüche einzelner ArbeitnehmerInnen?
Also wir haben aktuell im schon bestehenden Entgelttransparenzgesetz, haben wir schon Auskunftsansprüche, die sind aber sehr eingeschränkt. Und die Richtlinie geht jetzt hin und nimmt all die Einschränkungen, die unser Entgelttransparenzgesetz zu den Auskunftsansprüchen vorsieht, also bestimmte Unternehmensgröße, Anzahl der vergleichbaren Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die gleiche oder gleichwertige Tätigkeit ausüben. All diese Einschränkungen nimmt die Richtlinie weg und sagt, also den Auskunftsanspruch, den kann ich jederzeit geltend machen als Arbeitnehmer. Ich habe die Möglichkeit, eben diese Auskunftsansprüche auch unabhängig von einer bestimmten Unternehmensgröße geltend zu machen. Und es wird im Moment schwer diskutiert, wie viele Mitarbeitende ich brauche, die mit mir vergleichbar sind oder gleiche Tätigkeit ausüben, bevor der Arbeitgeber diesen Auskunftsanspruch erfüllen kann. Denn auf der anderen Seite haben wir ja immer die datenschutzrechtlichen Vorgaben wieder zu berücksichtigen. Aber wie gesagt, auch aktuell haben wir schon einen Auskunftsanspruch und auch aktuell ist die Rechtsprechung schon sehr weitreichend, was die Themen angeht, wenn der Arbeitnehmer geltend macht oder die Arbeitnehmerin geltend macht, dass jemand des anderen Geschlechts neben entsprechend höhere Vergütung hat.
Das heißt, ich kann als Arbeitnehmender da quasi etwas Druck machen auf eine Geschäftsführung oder auf mein Unternehmen, um eine Auskunft zu erhalten, wobei ich ja nicht erwarten kann, dass ich dann wirklich transparente Auskunft bekomme. Wenn die Strukturen und Prozesse vielleicht noch fehlen, um das zu erheben, zu dokumentieren, zu berichten, dann ist eine Auskunft doch manchmal auch schwer, oder?
Ja, wahrscheinlich. Wobei die allermeisten Unternehmen aktuell schon Systeme und Strukturen geschaffen haben, um dem schon bestehenden Auskunftsanspruch gerecht zu werden. Mhm. Zum Teil haben die Unternehmen das an den Betriebsrat weitergegeben. Zum Teil läuft das über die Personalabteilung. Aber auch diese Strukturen werden die Unternehmen anpassen müssen und aller Voraussicht nach auch schon jetzt ab Juni anpassen müssen. Denn an der Stelle wird man überlegen müssen, ob dann die Richtlinie schon bei der Auslegung unserer bestehenden Gesetze Anwendung findet, selbst wenn wir bis dahin noch kein neues Entgelttransparenzgesetz oder keine Umsetzung der Richtlinie als solche haben.
Hä? Verstehe. Ja. Okay, und jetzt haben wir viel über Gender Pay Gap in Bezug auf Entgelttransparenzgesetz und Richtlinie gesprochen, aber geht es denn da nur um Transparenz unabhängig vom Geschlecht? Ich weiß, das Gesetz greift für uns bei For Success nicht, aber wir haben zum Beispiel zufälligerweise ganz wirklich ungewollt eine rein männliche Entwicklungsabteilung und ein rein weibliches Projektmanagement-Team. Was ist denn bei rein gleichgeschlechtlichen Teams? Gilt da das gleiche Auskunftsrecht?
Also das Auskunftsrecht wird man dennoch haben. Das heißt, die Mitarbeitenden werden dennoch Auskunft erfragen können. Aber die ganzen Berichtspflichten, die sind, oder die ganze Richtlinie als solche, stellt nur ab auf den Gender Pay Gap. Das heißt, es mag Diskriminierung aus anderen Gründen geben, die sind dann aber nicht von der Richtlinie erfasst. Und für die Berichtspflichten, die die Unternehmen erfüllen müssen, kommt es ausschließlich auf diese genderbezogenen, also geschlechtsbezogenen Differenzierungen, Durchschnittsentgelte und so weiter an. Da gibt es also keine Differenzierung, oder da muss ich eine Differenzierung nach den Geschlechtern vornehmen und müsste dann eben auch Angaben machen, selbst wenn ich in einer bestimmten Vergleichsgruppe ausschließlich ein Geschlecht vertreten habe unter den Mitarbeitenden.
Das ist sehr spannend. Das heißt, der Pay Gap ist nur zwischen den Geschlechtern unzulässig, oder geht es auch um Vergütungsdifferenzen innerhalb eines Geschlechts?
Also nach der Entgelttransparenzrichtlinie, also nach dem, was die Richtlinie jetzt vorgibt, sind nur die geschlechtsspezifischen Differenzierungen betroffen oder erfasst. Aber wir haben natürlich weitere Gesetze, die eben die Gleichbehandlung zwischen den Mitarbeitenden sicherstellen sollen. Wir haben also das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, wo eben auch weitere unzulässige Differenzierungskriterien wie zum Beispiel Nationalität, Religion und so weiter erfasst sind. Und wir haben natürlich auch im Arbeitsrecht den Allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatz. Das heißt, wenn ich als Arbeitgeber zum Beispiel irgendwelche Leistungen an die Belegschaft gewähre oder gewähren möchte, kann ich nicht sagen, du kriegst keine, du hast blonde Haare oder deine Nase gefällt mir nicht oder sonst irgendwas. Das heißt, wir haben im Hinblick auf die anderen Differenzierungskriterien, haben wir die allgemeinen Grundsätze, die Anwendung finden, und auch allgemeinen Gesetze, die Anwendung finden.
Ja, super interessant. Mit dem AGG haben wir auch nach außen in den Stellenanzeigen zu tun, weil da ja auch Formulierungen drinstehen oder Paragraphen drinstehen müssen, die auf das AGG abzielen, dass eben Gleichberechtigung oder Gleichstellung abgedeckt ist. Du hast gerade schon ein anderes Thema angesprochen, nämlich Betriebsräte. Ist das Thema eigentlich auch für Betriebsräte und andere ArbeitnehmerInnenvertreter relevant, und wer ist da zuständig?
Also aus meiner Sicht auf jeden Fall relevant. Die Betriebsräte haben ja schon auch in der aktuellen Gesetzeslage die Aufgabe, ganz allgemein darauf zu achten, dass die Gesetze eingehalten werden, und auch besonders darauf zu achten, dass eben die tatsächliche Gleichstellung von Männern und Frauen auch unterstützt wird, darauf hinzuwirken. Also gerade bei Einstellung, Weiterbildung, Fortbildung, beruflichen Aufstieg und so weiter. Das ist bereits im aktuellen Betriebsverfassungsgesetz verankert. Aber die Richtlinie geht auch an der Stelle drüber hinaus und sagt ganz konkret, dass eben diese Entgeltstrukturen, die die Arbeitgeber schaffen sollen, sich anhand objektiver, geschlechtsneutraler Kriterien bemessen lassen müssen, eben unter anderem die vier. Aber diese Kriterien sind dann auch nochmal mit den Arbeitnehmervertretern zu diskutieren, beziehungsweise die Entgeltstrukturen anhand dieser Kriterien sind mit den Arbeitnehmervertretern zu besprechen. Das heißt, wir haben auch da eine große Verantwortung auch der Arbeitnehmervertreter. Und jetzt spreche ich immer ganz bewusst von den Arbeitnehmervertretern, weil das die Begrifflichkeit aus der Richtlinie ist. Da bleibt so ein bisschen abzuwarten, wer sind denn diese Arbeitnehmervertreter im Sinne der Richtlinie. Das wird also durch den Gesetzgeber nochmal zu konkretisieren sein. In unserer nationalen, also deutschen nationalen Systematik wird es in aller Regel, oder so ist die überwiegende Auffassung, wird zuständig sein der Betriebsrat oder eben Personalrat, also die betrieblichen Arbeitnehmervertretungsgremien. Diskutiert wird, ob und in welchem Umfang auch die Tarifvertragsparteien reinspielen. Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass, und so ist unsere Systematik im Gesetz schon angelegt, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass überall dort, wo ich schon einen abschließenden verbindlichen Tarifvertrag habe, die Zuständigkeit dann eher bei den Tarifvertragsparteien liegt. Und überall dort, wo ich darüber hinausgehende oder abweichende Regelungen habe oder Leistungen habe, wird die Zuständigkeit wahrscheinlich bei den betrieblichen Arbeitnehmervertretern liegen. Da gehe ich von aus, oder da hört man munkeln, dass das so auch im Gesetz angelegt sein soll.
Ja. Ich muss an einen Kunden von mir denken, der in der Employer Branding Abteilung eines großen Konzerns arbeitet, aber auch im Betriebsrat dieses Konzerns ist. Also er hat so ein bisschen beide Seiten, ne? Die Wirkung nach außen, Employer Branding, Personalmarketing, aber auch eben nach innen dann das Betriebsratsthema, ist auch wirklich sehr engagiert. Und ich glaube, da frage ich auch mal nach, ne, was bei dem da gerade passiert.
Was sicherlich auch noch spannend ist, dass zum einen der Betriebsrat grundsätzlich nicht über die Entgelthöhe spricht, sondern das ist ein klassisches Thema, was den Tarifvertragsparteien vorbehalten ist. Und was auch nochmal wichtig ist zu sehen, ist überall dort, und das gibt die Richtlinie wieder sehr konkret vor, überall dort, wo man bei den Ermittlungen der Entgeltunterschiede, eben zum Beispiel um die Berichte zu erstellen, feststellt, dass man tatsächlich einen sogenannten Gender Pay Gap auffindet und dieser über 5% liegt und nicht beseitigt wird über einen Zeitraum von 6 Monaten und eben halt auch nicht zu erklären ist, dass überall dort die Arbeitgeber mit den Arbeitnehmervertretern ganz konkret über Maßnahmen sprechen sollen, wie dieser Gender Pay Gap dann auch zu beseitigen ist. Das nennt sich dann in der Richtlinie Joint Pay Assessment. Und also auch da ist dann eine große Verantwortung der Arbeitnehmervertreter dann eben auf die Beseitigung etwaiger diskriminierender Gender Pay Gaps hinzuwirken oder das mitzugestalten.
Ja. Was ist denn, wenn ein Unternehmen keinen Betriebsrat hat oder sonstige ArbeitnehmervertreterInnen, das ist ja vielleicht bei Unternehmen, ne, die etwas kleiner sind, an der 100er Marke vielleicht noch kratzen, vielleicht haben die gar keinen Betriebsrat, was ist denn dann?
Das ist auch eine total interessante Frage, da besteht auch eine gewisse Offenheit noch, was da passiert. Das Familienministerium, ich hatte ja gesagt, das ist das zuständige Ministerium für den Gesetzentwurf, hatte eine Kommission eingesetzt aus einer ganzen Reihe von sehr versierten Menschen, die eben teils Professoris, teils aus der Anwaltschaft, teils aus Unternehmen eben sich überlegt haben, wie kann man diese Entgelttransparenzrichtlinie am besten umsetzen in nationales Recht. Und die haben eben Empfehlungen abgegeben. Und zu diesem Thema, was ist denn, wenn es keine Arbeitnehmervertretung gibt, gab es natürlich viele unterschiedliche Auffassungen auch in der Kommission, die also auch ganz breit politisch aufgestellt war. Da ist aber die Mehrheitsmeinung gewesen, dass dann keine gesonderte Institution geschaffen wird oder keine Behörde oder ähnliches geschaffen wird, sondern dass dann in einem solchen Fall der Arbeitgeber eben selbst sich Maßnahmen überlegen muss, wie er diesen Gender Pay Gap zu beseitigen hat.
Okay. Wenn wir mal so ein bisschen über unseren deutschen Tellerrand hinausblicken und auf die anderen europäischen Länder schauen, haben die Richtlinie schon umgesetzt und wir nehmen aktuell bei unseren Kunden da ein ziemlich uneinheitliches Bild vor. Wenn wir sehen, dass Österreich zum Beispiel an manchen Stellen da schon weiter ist, andere Länder eher noch nicht. Denkst du, dass es hier noch zu einer Verschiebung kommt oder sogar zu einer Abschwächung der Umsetzungspflichten, so wie wir das bei der ESG-Berichterstattung gesehen haben?
Also ich denke, jedenfalls kurzfristig wird es keine Änderung der Vorgaben der Richtlinien geben. Schon allein, weil dann der politische Lauf innerhalb der Gesetzgebungs- und richtliniengebenden Institutionen auf der europäischen Ebene einfach auch zu lang dauert. Und wir hatten tatsächlich eine Anfrage eines europäischen Mitgliedstaates, die angeregt hatten, dass man die Umsetzungsfrist weiter nach hinten schiebt. Und das ist ganz klar abschlägig beschieden worden. Aber zu deiner Frage, ich meine, wir rühmen uns ja gerne ganz vorne mit dabei zu sein bei Themen, ne, der Umsetzung und so weiter. Im Moment befinden wir uns mit unserem noch nicht vorliegenden Gesetzesentwurf eigentlich in ganz guter Gesellschaft, wenn man es als gute Gesellschaft bezeichnen möchte. Also auch viele andere europäische Staaten sind noch überhaupt nicht aktiv geworden. Also über Bulgarien, Estland, Frankreich, Griechenland, Lettland, Luxemburg, Slowenien, Spanien, Tschechien und so weiter. Also insgesamt mit uns, andere 14 Staaten haben noch nicht mal einen Gesetzentwurf auf den Weg gebracht. Und was ganz interessant ist, Schweden zum Beispiel, die ja eigentlich sehr, sehr weit vorne sind, auch in allen Entwicklungen hin zu einer Entgelttransparenz und Gleichbehandlung der Geschlechter. Die hatten sogar einen Gesetzentwurf oder haben einen Gesetzentwurf und bringen den aktuell ganz bewusst nicht ins Parlament ein, weil sie sagen, sie möchten das im Moment nicht umsetzen und auch nicht voranbringen. Also da bleibt noch abzuwarten, welche europäischen Länder kurzfristig aktiv werden. Wie gesagt, der 7.6. ist da unmittelbar vor der Tür.
Aha. Aber eine Abschwächung der Richtlinien und der Pflichten ist nicht zu erwarten, oder?
Jedenfalls nicht kurzfristig, weil dieser Prozess ja bedeuten würde, dass man auch auf europäischer Ebene nochmal in die Verhandlungen eintritt. Was einzige Möglichkeit wäre, dass eben unser Gesetzgeber nicht aktiv wird und das Thema nicht aufgreift, was dann natürlich mit Strafzahlungen innerhalb der EU dann, Vertragsverletzungsverfahren und so weiter verbunden wäre für die Nichtumsetzung der Vorgaben.
Okay,
also aber aktuell sieht es nicht so aus, als dass es nicht zu einer Umsetzung kommt. Ob die Umsetzung bis zum 7.6. erreicht werden kann, das bleibt abzuwarten.
Wir kommen da gleich noch drauf, aber es ist insgesamt keine gute Idee, da nur zu spielen oder zu hoffen, dass man gar nicht ran muss oder es später ran muss. Es ist da bei diesem Thema wirklich keine gute Idee. Deswegen nochmal ganz konkret die Frage, was sollten Unternehmen denn deiner Meinung nach jetzt genau tun?
Also mit Blick auf die Berichtspflichten, aber auch um handlungsfähig zu sein, meine ich, sollten Unternehmen ganz konkret die vorhandenen Entgeltdaten erheben, einschließlich Sondervergütungsbestandteile. Hierbei können wir mit unserem Tool unterstützen. Dann müssen die Rechtsgrundlagen überprüft werden, auf welcher Grundlage beruhen zum Beispiel die Grundvergütung, Sonderzahlung, Leistungsboni, sonstige Boni und so weiter, und diese juristisch zu analysieren. Wichtig ist dann, diese Vergleichsgruppen zu bilden, denn das hatten wir ja ganz am Anfang unseres schönen Gesprächs gesehen, dass wir vor allen Dingen schauen müssen, welche Tätigkeiten sind denn gleichwertig? Was können wir da in die Vergleichsgruppe mit einbeziehen? Auch hier, da ist das mit unserem Tool wirklich hilfreich. Und da muss ich natürlich gucken, habe ich ein Gender Pay Gap? Also habe ich eine unterschiedliche Bezahlung zwischen den Geschlechtern? Und wenn ja, gibt es dafür vielleicht Erklärungen oder Rechtfertigungsgründe? Die muss man sich dann natürlich auch juristisch anschauen. Und dann muss man natürlich mit den Arbeitnehmervertretern ins Gespräch gehen und schauen, wie man gemeinsam hier eine gute Lösung findet. Dann sind die Dokumente zu erstellen für die Berichtspflichten. Auch hier schwebt dem Gesetzgeber vor, oder die Kommission hat es dem Gesetzgeber vorgeschlagen, dass man Muster zur Verfügung stellt. Aber ich muss mich eben auch auf diese Berichtspflichten vorbereiten. Wie ich schon sagte, da unterstützen wir super gerne mit unserem Tool, auch mit unserer anwaltlichen Beratung. Und jetzt erstmal genug mit dem CMS-Werbeblock, aber vielleicht mal ein anderer Blick auf die Dinge. Ich glaube, wir können alle schimpfen über diese Richtlinie. Wir können die Bürokratisierung, die damit wieder mal mehr verbunden ist, verteufeln und auch kritisieren. Das ist alles mehr als legitim. Und ich bin ehrlicherweise auch nicht so ganz glücklich mit diesen sehr engen Vorgaben. Aber worauf man sich einstellen muss, ist, dass die Umsetzung der Richtlinie kommt. So jedenfalls unsere feste Einschätzung der aktuellen rechtlichen Lage. Wir sind uns im Klaren darüber, dass das große Herausforderungen für die Unternehmen mit sich bringt. Aber vielleicht müssen wir sie einfach annehmen und diese positiv mitgestalten. Denn letztendlich ist, und das hast du ja auch immer wieder gesagt, und da bin ich ganz deiner Meinung, eine transparente Vergütungsstruktur, die gleiches Entgelt für gleiche Tätigkeit und gleiche Bezahlung für gleiche Tätigkeit vorsieht, unabhängig von der Geschlechtszugehörigkeit, ein absolut wichtiger Punkt. Und ich denke, das ist auch ein Selling Point für die Unternehmen, auch als Employer Branding zu sagen, wir kümmern uns um das Thema, uns ist das Thema wichtig. Wir möchten hier Transparenz schaffen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das auch im Recruitment ein gutes und wichtiges Thema ist. Aber da bist du ja viel besser und viel tiefer im Thema. Deswegen gebe ich das gerne an deinen Erfahrungsbereich nochmal weiter.
Ja, ich finde, das ist ein guter Punkt. Na, wir sprechen in der Branche, im Employer Branding, Personalmarketing, viel über New Work, Modern Work, ne, über ganz viele spannende, moderne Themen. Und der Gender Pay Gap passt da so gar nicht rein. Und auch Intransparenz passt nicht mehr in unsere moderne Arbeitswelt. Also es ist nur richtig, dass das kommt und sich zu den Dingen hinzufügt, die schon besser gemacht werden. Und ja, lass uns den Blick da ein bisschen drehen. Wir haben jetzt verschiedene spannende Aspekte beleuchtet, die sich nach innen richten, also innerhalb der Unternehmen umzusetzen sind, ne, Berichtspflichten und so weiter. Also was bestehende Mitarbeiterinnen betrifft. Lass uns den Blick da mal nach außen drehen auf die Candidate Journey. So heißt ja der Podcast, die Candidate Journey. Und was mich natürlich besonders interessiert, ist, welche Rechten und Pflichten vor allem dann für Stellenanzeigen und das Bewerbungsformular auf der eigenen Karriereseite gelten. Und ich will das mal interpretieren, so wie ich das verstehe. Und dann bin ich immer noch auf deine Meinung gespannt, ob ich es richtig interpretiert habe. Und du hast es gerade schon gesagt. Und meiner Interpretation nach ist es auch so, dass sich die Entgelttransparenzrichtlinie ja nicht nur auf bestehende Mitarbeitende ausrichtet, sondern ganz bewusst auch auf den Einstiegspunkt, also eben die Candidate Journey. Der zentrale Gedanke dahinter ist, dass Transparenz nicht erst im Unternehmen beginnt, sondern bereits vor Vertragsabschluss. Und das ändert sich. Und für Unternehmen bedeutet das konkret, dass sie künftig Gehaltsinformationen schon im Recruiting-Prozess bereitstellen müssen, idealerweise direkt in der Stellenanzeige oder zumindest vor dem ersten Gespräch. Und Formulierungen wie attraktives Gehalt oder der Verweis darauf, dass Details erst im Gespräch geklärt werden, werden damit zunehmend problematisch.
Ja, vielleicht da nochmal klarzustellen. Also nach wie vor muss ich nicht in der Stellenanzeige ganz konkret das Gehalt angeben, sondern das muss ich praktisch vor der Einstellung machen. Das kann ich dann also auch erst im Einstellungsgespräch oder dann bei Vertragsunterzeichnung umsetzen. Aber dann muss ich Farbe bekennen sozusagen. Was ich nicht mehr machen darf, und das ist in vielen, ich glaube, Recruiting-Plattformen nach wie vor der Fall, ich darf nicht mehr nach der bisherigen Vergütung fragen. Und zwar weder im Vorstellungsgespräch noch in den Plattformen oder wie auch immer. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich würde meinen, dass der auch schon unabhängig von der Gesetzesumsetzung auch schon im konkreten, also in der konkreten Anwendung auch nach dem 7.6. relevant werden wird. Aber losgelöst von der Pflicht der Angabe, da sind wir wieder in deinem Bereich, mag ja zumindest mal die Angabe von Gehaltsbandbreiten sehr sinnvoll sein, um im Recruitment-Prozess dann auch direkt die richtigen Kandidaten anzusprechen. Aber wie gesagt, ich muss spätester Zeitpunkt, wo ich es angeben muss, ist eben vor Vertragsschluss. Mhm.
Ja, und ich finde, insgesamt bringt es für die Candidate Journey mehr Transparenz und Vergleichbarkeit rein. Und viele Unternehmen haben da schon viel umgesetzt. Wir hören auch von unseren KundInnen, die Bewerbungsformulare sind überarbeitet. Die ungültigen Fragen oder die Frage nach dem vorherigen Gehalt ist bei den meisten schon raus. Oder? Sie arbeiten aktuell daran. Und manche aber noch nicht. Und die werden eben jetzt quasi gezwungen, da nachzuziehen. Und das führt ja auch dazu, dass Unternehmen ihre Vergütungsstrukturen deutlich klarer definieren müssen, bevor sie überhaupt in den Recruiting-Prozess reingehen. In HR, Recruiting und Compensation rücken danach dadurch ja auch viel enger zusammen, weil die Vergütungslogik nicht mehr erst im Hintergrund entsteht, sondern eben frühzeitig sichtbar wird. Das finde ich ist auch nochmal eine Veränderung, die da reinkommt. Und aus einer HR-Tech-Perspektive hat das spürbare Auswirkungen auf Systeme und Prozesse. Jobbörsen, Karriereseiten, Bewerbungsformulare müssen so aufgebaut sein, dass Gehaltsinformationen strukturiert und rechtssicher ausgespielt werden können. Also sowas wie, ich schreibe das einfach irgendwo mal in den Fließtext der Stellenanzeige rein, das geht halt nicht mehr. Man braucht ja strukturierte Daten, um das alles umsetzen zu können. Und übrigens haben wir euch, liebe Zuhörerinnen, in unserem White Paper zu dem Thema nochmal zusammengefasst, wie die externen Stellenbörsen mit dem Thema umgehen, also StepStone, LinkedIn, Azubio und so weiter, haben da bestimmte Strukturen geschaffen. Manche externe Stellenbörsen prognostizieren ein mögliches Gehalt, wenn man keine Angaben mitschickt. Und das ist natürlich super gefährlich und problematisch, weil wenn die Gehaltsangabe, die prognostiziert ist, falsch ist, entsteht eine falsche Erwartungshaltung für KandidatInnen. Und das führt dann zu Enttäuschungen und zu Missverständnissen. Das will man nicht. Deswegen auch ein super wichtiges Thema und mehr dazu dann im White Paper. Insgesamt verschiebt sich meiner Meinung nach die Candidate Journey damit von einem eher intransparenten Einstieg zu einem deutlich strukturierteren und datengetriebenen Prozess. Das ist ja ein Trend, den wir eh haben, ne? Dass wir immer mehr datengetrieben werden in HR und strukturierter arbeiten müssen. Das wird für Unternehmen aber auch anspruchsvoller, aber es bietet eben auch Chancen. Es geht da um Vertrauen bei KandidatInnen, um da Vertrauen früher aufbauen zu können. Von daher bin ich aus diesem Aspekt ein totaler Fan des Entgelttransparenzgesetzes und der Entgelttransparenzrichtlinie. Wir sehen das bei unseren Kunden ja seit Jahren im Tracking, in den Dashboards, dass moderne Stellenanzeigen, in denen transparent und authentisch Schlüsselinformationen kommuniziert werden. Nicht mehr und nicht weniger. Und da sehen wir, dass diese Stellenanzeigen wesentlich besser performen. Das ist eigentlich total logisch, aber es ist auch nachgemessen, also nachgewiesenermaßen korrekt. Also nicht nur Bauchgefühl, sondern auch erwiesen, statistisch. Moderne Stellenanzeigen, die die wichtigen Schlüsselinformationen enthalten, konvertieren besser, erzeugen mehr richtige Bewerbungen. Und wenn man da ehrlich ist, das Gehalt ist immer noch eine der Top 3 Schlüsselinformationen in einer Stellenanzeige. Das muss man ja nicht verdrehen. Das Gehalt ist relevant in einer Stellenanzeige. Auf der anderen Seite hat man aber sicher auch schon dann Diskussionen im Kopf wie, naja, wenn wir die Gehaltsranges jetzt öffentlich machen, bewerben sich weniger Menschen bei uns, weil wir unter Marktniveau nur zahlen können. Das mag dann stimmen, aber das ist ein Problem, das man halt angehen muss. Intransparent zu sein, aber dafür gute Bewerbungsgespräche zu führen, reicht dann nicht mehr aus. Transparenz ist einfach gefordert. Angela, habe ich das so richtig interpretiert und kannst du uns nochmal ganz konkret die verbindlichen Pflichten nennen für die Canada Journey. Ich finde das unheimlich wichtig, da ganz konkret zu werden, weil in der Branche bei so etwas immer viel Halbwahres rumgeistert, ne, und interpretiert wird und verschiedene Anbieter das auch für Marketing und Vertrieb so ein bisschen nutzen, teilweise missbrauchen. Es werden Ängste geschürt, sowas wie, wenn du nicht bis dann und dann das und das gemacht hast, dann wirst du untergehen, übertrieben gesprochen. Und ich lehne das total ab und finde das unseriös, aber es passiert. Deswegen nochmal ganz konkret, du hast es gerade schon angeschnitten, vielleicht kannst du es nochmal ausführen. Was sind die verbindlichen Pflichten für die Canada Journey?
Also wenn wir die Canada Journey, also gerade den Recruitment-Prozess, Stellenausschreibungsprozess nehmen und fokussieren uns auf die Richtlinie, habe ich die Pflicht, spätestens vor Abschluss des Vertrages hin konkrete Vergütung zu benennen. Es mag, das hast du ja sehr eindrücklich geschildert, sinnvoll sein, das vorher schon transparent zu machen aus Recruitment-Gesichtspunkten. Rechtlich verpflichtet bin ich nicht dazu, sondern ich muss erst praktisch mit Vertragsabschluss die konkreten Vergütungsinformationen liefern. Was eine definitive No-Go ist, ist die Frage nach der bisherigen Vergütung. Das ergibt sich unmittelbar aus der Richtlinie. Und ich habe dann natürlich neben der Richtlinie eine ganze Reihe Verpflichtungen aus dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, das kennst du schon, die ich eben einhalten muss und wo ich nicht nachfragen darf oder wo ich eben halt auch keine Rückfragen. Das ist aber praktisch bei euch in den Recruitment-Prozessen schon inzwischen so eingefleischt in Fleisch und Blut übergegangen, dass ich nicht glaube, dass die Unternehmen da an den Stellen Themen haben, weil sie nicht Frage nach der Schwangerschaft oder Kinderwunsch oder ähnliches. Ne? Das ist ja ein absolutes No-Go schon seit ganz langer Zeit und zwar zu Recht.
Absolut. Super, aber das war nochmal ganz wichtig, ne? Zu wissen, was ist wirklich Pflicht und wann, ab welcher Stelle ist es Pflicht. Ne? Das ist wirklich essentiell. Jetzt kennen wir die Pflicht. Lass uns aber abschließend nochmal über die Kür sprechen. Denn gerade haben wir es schon gesagt, nur weil ich bestimmte Dinge nicht machen muss, heißt das ja nicht, dass ich sie nicht trotzdem machen sollte. Es entsteht ja auch immer eine Chance daraus. Und wenn man aus Personalmarketing-Sicht auf das Thema schaut, steckt da eine ziemlich große Chance drin.
Also tatsächlich macht es durchaus Sinn, über Transparenz nachzudenken, weil die natürlich auch die Mitarbeiter Zufriedenheit im eigenen Unternehmen fördert und zwar jetzt auch schon vor Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie und durch die verschiedenen Entscheidungen, die wir sowieso schon laufend haben zu Ungerechtigkeiten oder Entgeltdifferenz, bin ich als Unternehmen gut beraten, mich an der Stelle einfach strukturiert aufzustellen und auch klar sagen zu können, was bei mir die Gehaltsranges sind und wo ich dann auch in einem Recruitment-Prozess stehe.
Genau, ja, und genau, zum Thema Gehaltstransparenz. Ich denke auch, dass Unternehmen, die hier frühzeitig ganz klar kommunizieren, dass die Vertrauen schaffen und eben gleichzeitig reduzieren, dass unnötige Bewerbungen kommen, die am Ende dann sowieso nicht passend sind. Oder auch beim Thema Stellenanzeigen insgesamt, wenn ich meine Rollen sauber strukturiere und vergleichbar mache, und das, ne, bringt ja das Transparenzgesetz dann, dass ich Vergleichbarkeit schaffen muss, dann verstehe ich ja wirklich, was eine Position ausmacht. Und dann wird meine Kommunikation nach außen automatisch klarer und überzeugender. Und ein dritter Punkt ist, naja, die Candidate Experience, das Gefühl, das ich habe, wenn ich mich bewerbe im Unternehmen. Da sorgt Transparenz für Orientierung. Und BewerberInnen wissen schneller, woran sie sind. Und das wirkt sich direkt auf Wahrnehmung, auf Wohlfühlen und dann auf Abschlussquoten aus. Und auch nicht zuletzt geht es ja auch um die Positionierung als Arbeitgeber. Und das ist ein Image-Thema auch. Unternehmen, die sich da aktiv mit fairer Bezahlung und klaren Kriterien auseinandersetzen, senden ein ganz starkes Signal in den Markt. Und gerade an Talente, die heute besonders gefragt sind. Und da kriege ich die vielleicht nochmal mehr überzeugt, weil ich zeige in meinen Stellenanzeigen, in der Canada Journey, dass ich offen, dass ich transparent bin und frühzeitig ein Thema umsetze, weil es für mich als Arbeitgeber wichtig ist. Ich kann das euch, unseren ZuhörerInnen, das wirklich nur ans Herz legen. Nochmal, wir sehen das wirklich täglich in den Tracking-Zahlen unserer KundInnen sehr, sehr deutlich. Umso besser die Stellenanzeige auf die Zielgruppen zugeschnitten werden, umso weniger unpassende Bewerbung, desto mehr passende Bewerbung gibt es. Es sollen ja am Ende nicht zwangsläufig immer mehr Bewerbungen sein. Klar, gerne sogar weniger Bewerbungen, wenn dann mehr passende dabei sind. Und das schafft Transparenz eben. Und ich finde, das beschreibt eigentlich ganz gut, wie wir insgesamt bei For Success auf das Thema schauen. Wenn wir ehrlich sind, viele Stellenanzeigen, die wir heute noch draußen sehen, sind am Ende vor allem eins, ein Verwaltungsdokument. Eine Stellenanzeige ist ja erstmal das interne Verwaltungsdokument, um zu beschreiben, Was muss derjenige, diejenige können, die diesen Job machen soll? Die sind konkret, sie sprechen immer über Anforderungen, sie sind rechtlich sauber. Stichwort AGG, das muss ja sein. Aber sie sind eben auch oft beliebig und austauschbar. Und vor allem, sie lassen nichts nicht fühlen. Ich will ja auch was spüren, wenn ich eine Stellenanzeige lese. Und das ist das Spannende daran. Denn genau hier beginnt die eigentliche Chance und die Kür, die wir auf die Pflicht setzen können. Eine Stellenanzeige ist ja viel mehr als nur eine Auflistung von Aufgaben und Anforderungen. Sie ist oft der erste Kontaktpunkt zwischen einem Menschen und einem Unternehmen. Es ist der erste Moment, in dem jemand entscheidet, fühle ich mich hier angesprochen, ne, fühle ich mich abgeholt oder eben nicht. Und genau deshalb darf es nicht bei der Pflicht stehen bleiben. Klar, wir brauchen ein Fundament, wir brauchen Struktur, wir brauchen Klarheit und auch rechtliche Sicherheit. Na klar, aber darauf können wir was aufbauen. Etwas, das darüber hinausgeht, was für uns bedeutet, dass wir nehmen dieses Verwaltungsdokument und machen daraus etwas Lebendiges. Etwas, das Orientierung gibt, weil es eben transparent ist. Und etwas, das Vertrauen schafft, weil es eben ehrlich ist. Aber vor allem was, das Menschen wirklich erreicht. Ein Verwaltungsdokument und eine emotionale Zielgruppen-Landingpage ist einfach ein himmelweiter Unterschied. Und da kann man eben auch viel mit Sprache machen, die man versteht, mit Inhalten, die relevant sind zu dem Thema und mit einer Haltung, die spürbar ist. Am Ende bewerben sich Menschen nämlich nicht auf Bullet Points, so erstaunlich wie das sein mag. Sie bewerben sich auf ein Gefühl, auf eine Idee davon, wie der Alltag beim zukünftigen Arbeitgeber aussehen könnte. Und die Frage, passe ich da rein? Passt das denn zu mir? Genau da entsteht der Unterschied zwischen einer Stellenanzeige, die einfach nur gelesen wird, und einer, die wirklich hängen bleibt, die emotionalisiert. Und zwischen einer Anzeige, die viele Bewerbungen generiert, und einer, die die richtigen Bewerbungen generiert. Und genau deshalb ist das Thema Entgelttransparenz für mich auch kein rein rechtliches Thema. Das ist ein Kommunikationsthema, ein Marketingthema und am Ende auch ein kulturelles Thema. Denn wie wir über Jobs sprechen, sagt ja unglaublich viel darüber aus, wie wir als Unternehmen wirklich ticken. Und genau da liegt die Chance. Wenn wir es schaffen, Transparenz mit Klarheit zu verbinden, das Ganze mit Emotionen, mit Haltung, mit echtem Interesse am Menschen aufzuladen, dann wird aus einer Stellenanzeige plötzlich was ganz anderes, was Lebendiges. Und sie wird dann zu einem richtigen Einstiegspunkt, zu einem Erlebnis. Und am besten Fall zu dem Moment, wo jemand sagt, das fühlt sich richtig an, da will ich hin, bei dem Arbeitgeber will ich arbeiten. Und ja, das fängt auch bei der Gehaltsrange-Angabe in der Stellenanzeige an. Ihr seht also, wenn man über die Pflicht hinausdenkt und das Ganze durch die Brille der BewerberInnen betrachtet, dann ist das nicht nur ein Compliance-Thema, sondern eine echte Chance, die richtigen Talente besser zu erreichen und zu überzeugen. Da vielleicht nochmal der Hinweis auf unser White Paper zum Thema Entgelttransparenzgesetz. Und der Hinweis auf unser Webinar am 13.05. Da zeige ich übrigens nochmal echte Praxisbeispiele, die wir so für unsere Kundin umgesetzt haben. Bis dahin könnt ihr auch gerne mal auf die Jobboards von unseren Kunden gehen, zum Beispiel E.ON, Bosch, AMS Osram, ThyssenKrupp oder Schwäbisch Hall. Die Links stellen wir euch in die Shownotes des Podcasts. In den Stellenanzeigen dieser Unternehmen wurde das nämlich schon so umgesetzt, was ich gerade meinte. Die Stellenanzeige sind insgesamt super Beispiele für sehr moderne Stellenanzeigen, die dafür sorgen, dass sich mehr passende Menschen bewerben. Und bei allen Unternehmen wird in den Stellenanzeigen schon über die Gehaltsrange gesprochen. Mal mehr, mal weniger, ne, mal präsenter, mal etwas weniger präsent, aber nicht nie. Es ist schon aufgegriffen und wir sehen, dass die Angabe eben für mehr Conversion sorgt am Ende. Genau. Liebe Angela, wir sind schon am Ende unserer Folge angelangt. Das war wirklich ein super spannendes Gespräch mit super Insights. Lass uns das unbedingt nochmal wiederholen.
Lieber Michael, total gerne. Hat super viel Spaß gemacht und es ist ein enorm spannendes Thema, zu dem es noch so viel zu sagen gibt.
Absolut, und das werden wir auch tun. Wie gesagt, es gibt ein Webinar am 13.05., zu dem wir euch wirklich herzlich einladen wollen. Angela, du wirst wieder Gast sein im Webinar und wir vertiefen das Thema, wollen dann Beispiele zeigen von eurem Tool, aber auch von Projekten, die wir umsetzen durften. Und vor allem wollen wir aber dann aber eure Fragen beantworten, liebe ZuhörerInnen. Schreibt uns also gerne auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook oder klassisch per Mail auf eurem bevorzugten Kanal, was euch da bewegt, wie ihr das Thema in eurem Unternehmen angeht und was ihr gerne wissen wollt. Wir beantworten im Webinar da gerne dann eure Fragen. In diesem Sinne, bis ganz bald und vielen Dank fürs Zuhören.
Tschüss und bis bald.
Weiterführende Informationen findest du auf www.forsuccess.de/podcast. Bis zum nächsten Mal.